Ich wünsche euch allen einen schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zum Familiengottesdienst. Schön, dass ihr da seid. Ganz besonders begrüße ich heute Arndt Schumacher, Vivian Adolfs und Marilotta Arnold, die uns heute musikalisch durch diesen Gottesdienst begleiten. Vielen Dank euch. Und wir begrüßen Gott in unserer Mitte und feiern mit ihm diesen Gottesdienst in seinem Namen, im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir wollen beten. Lieber Gott, wir danken dir, dass wir heute Morgen hier mit dir Gottesdienst feiern können. Danke für die Gemeinschaft mit dir und miteinander. Wir danken dir dafür, dass du da bist und uns siehst. Du siehst, was uns heute wieder beschäftigt. Nimm du uns ab, was uns belastet, und mach uns stark für die neue Woche. Wir bitten dich, dass wir deine Nähe hier spüren, aber dann auch morgen in unserem Alltag. Amen. Wir hören ein erstes Lied. Heute wird uns in diesem Gottesdienst eine Familiengeschichte beschäftigen, in der es um Macht, Eifersucht, Betrug, Angst, Einsamkeit und Gemeinsamkeit, um Aufbruch und Rückkehr, Streit und Versöhnung geht. Und in all diesen Situationen ist Gott irgendwie dabei. Er begleitet die Familie durch alle Höhen und Tiefen. Und Gott begleitet auch uns durch alle Höhen und Tiefen. Diese Erfahrung hat auch die Person gemacht, die den Psalm 139 geschrieben hat. Sie hat gelernt, dass es sich lohnt, das Vertrauen auf Gott zu setzen. Und ich lade euch jetzt ein, den Psalm 139 in einer Übertragung gemeinsam zu beten. Ganz nahe spüre ich dich, Gott, so als gingen wir beide Hand in Hand. Ich spüre die Wärme, mit der deine Hand die meine umschließt. Ich merke die Kraft, die mir Sicherheit gibt. Niemand kann mir den Boden unter den Füßen wegziehen. Falle ich in deine Hand. Ganz nahe spüre ich dich, Gott, so als gingen wir beide Hand in Hand. Ganz nahe spüre ich dich, Gott, auch wenn es dunkel wird um mich. Ist kein Mensch nahe, bietest du mir deine Hand. Du zeigst mir den Weg, wenn ich nicht mehr weiter weiß, mich nicht traue, weiterzugehen. Ganz nahe spüre ich dich, Gott, so als gingen wir beide Hand in Hand. Du hältst deine Hand über mir wie ein schützendes Dach. Verfolgt mich die Angst, kann ich mich darunter verkriechen. Sind meine Kräfte erschöpft, bin ich geborgen. Ganz nahe spüre ich dich, Gott, so als gingen wir beide Hand in Hand. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Aber was denkst du, Gott? Ich kann deine Gedanken nicht verstehen oder zählen. Du aber kennst alle meine Fragen, du liest meine Gedanken. Ganz nahe spüre ich dich, Gott, so als gingen wir beide Hand in Hand. Amen. Isaak ist verheiratet. Seine Frau heißt Rebekka. Und Rebekka hat einen ganz dicken Bauch, denn sie bekommt Zwillinge. Als sie geboren wurden, erkannte Rebekka, dass beide Kinder ganz unterschiedlich aussahen. Den Erstgeborenen nannten sie Esau. Er hatte ganz viele Haare am Körper. Jakob wurde als Zweiter geboren und hatte eine ganz glatte Haut. Beide sahen nicht nur unterschiedlich aus, sie waren auch sonst ganz unterschiedlich. Esau war viel draußen und wurde Jäger. Jakob blieb lieber beim Haus und versorgte die Schafe im Stall. Rebekka mochte Jakob sehr. Isaak bevorzugte Esau. Es war üblich, dass der älteste Sohn der Haupterbe war. Und weil Esau ein paar Minuten älter war, war er der rechtmäßige Haupterbe. Durch eine List luchste Jakob Esau dieses Recht ab. Als Esau einmal von der Jagd nach Hause kam, hatte Jakob sich gerade eine Linsensuppe gekocht. Es roch köstlich. Esau wollte die Suppe essen, doch Jakob sagte: Du bekommst sie nur, wenn du deine Erstgeborenenrechte an mich abgibst. Esau ließ sich tatsächlich auf diesen miesen Deal ein. Er ließ sich austricksen. Als der Vater alt wurde, belog Jakob dann auch noch seinen Vater. Der wollte ja unbedingt, dass Esau alles erbt. Doch Rebekka half Jakob dabei, sich zu verkleiden. Er zog Sachen von Esau an und seine Mutter befestigte Wildfelle an seinen Armen, damit er sich wie Esau anführen sollte. Isaak war erblindet. Jakob ging zu ihm. Das Erbe wurde übertragen, indem der Vater dem Sohn seine Hand auflegte und ihm gute Wünsche zusprach und erzählte, was er alles bekommt. Isaak dachte, er legt Esau die Hand auf. Er fiel auf den Trick, den Mutter und Sohn ausgedacht hatten, herein. Und so erbte Jakob tatsächlich den ganzen Besitz seines Vaters. Als Esau mitbekam, was passiert war, wurde er wütend. Er wollte Jakob umbringen. Rebekka bekam von diesen Plänen Wind und sorgte dafür, dass Jakob fliehen konnte. So zog Jakob aus Angst vor dem Zorn seines Bruders fort. Er wollte zu dem Bruder der Mutter, der in einem anderen Land lebte. Dort wollte er sich eine Frau suchen. Mit schlechtem Gewissen zog er davon. Und er hatte Angst. Hier draußen kannte er sich doch gar nicht aus. Er war allein. Auf dem Weg hielt er Ausschau nach einem Schlafplatz. Er legte seinen Kopf auf einen Stein. Ein Bett gab es hier in der Wüste nicht. In dieser Nacht hatte er einen besonderen Traum. Er träumte von einer sehr langen Leiter, eine Leiter, die bis zum Himmel hinaufreichte, und darauf sah er Engel herunter und hinaufsteigen. Dann hörte Jakob, wie Gott zu ihm sprach. Er träumte, aber er war sich ganz sicher, dass Gott wirklich zu ihm sprach. Und Gott sagte: Jakob, ich gehe mit dir, ich begleite dich. Du wirst viele Kinder bekommen und ich werde dich eines Tages hierher zurückführen. Viele Jahre vergingen. Jakob heiratete, bekam Kinder und besaß große Viehherden. Und er verspürte den Wunsch, wieder in sein altes Land zurückzukehren. Aber er hatte Angst vor der Begegnung mit seinem Bruder Esau. Doch eines Tages brach er mit der ganzen Familie auf, um in die alte Heimat zurückzureisen. In der letzten Nacht vor seiner Begegnung mit Esau mussten er und seine Familie noch einen Fluss überqueren. Jakob wollte als letztes über den Fluss gehen. Da stellte sich ihm plötzlich jemand entgegen und begann einen Kampf mit ihm. Bis zum Morgen kämpften und rangen Jakob und der Fremde miteinander. Aber der Fremde besiegte Jakob nicht richtig. Er konnte ihm nur einen so heftigen Schlag versetzen, dass Jakob hinken musste. Zuletzt segnete der Fremde Jakob und ließ ihn los. So wollte es Gott. Als der Mann verschwand, wurde Jakob bewusst, dass er mit einem Engel gekämpft hatte. Er fühlte sich plötzlich sehr gestärkt für die Begegnung mit seinem Bruder. Die Sonne ging auf und Jakob überquerte hinkend den Fluss. Mit einem mulmigen Gefühl sah er seinen Bruder Esau auf sich zukommen. 7-mal verneigte sich Jakob vor seinem Bruder, um zu zeigen, dass er sich ihm unterwerfen würde. Da öffnete Esau für Jakob die Arme und Jakob ließ sich von Esau, der ihm längst verziehen hatte, umarmen. Und jetzt passierte etwas im Herzen von Jakob. Es wurde ganz leicht und groß, denn Vergebung befreit. Jakob konnte sich endlich wieder ohne Angst und Schuldgefühle mit ganzem Herzen für den Bruder öffnen. Das Böse zwischen ihnen war verschwunden und der Segen Gottes konnte sich wieder ausbreiten. Wir wollen gemeinsam unseren Glauben bekennen und stehen dazu auf. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes. Am 3. Tage auferstanden von den Toten. Aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
So groß ist der Herr. Liebe Gemeinde, die Lebensgeschichte von Jakob, dem Stammvater des Volkes Israel, das ist schon ein richtiges Familiendrama, finde ich. Jakob und Esau waren Zwillinge und trotzdem haben sie sich nicht gut verstanden. Schon im Bauch ihrer Mutter haben sie sich gestritten und wie im Leben so oft ging es dabei um die Frage, wer der Erste und der Wichtigste ist. Es war damals ja auch eine wichtige Frage, wer das Erstgeburtsrecht hatte und wer den Segen des Vaters bekam. Esau verschaffte sich bei der Geburt einen kleinen Vorsprung, aber Jakob blieb ihm dicht auf den Fersen. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn er hielt sich an Esaus Ferse fest. Astrid, kannst du mal das erste Bild machen? Die beiden Brüder waren grundverschieden, wie das ja oft bei Geschwistern der Fall ist. Esau wurde ein erfahrener Jäger, der gerne im Freien umherstreifte. Jakob dagegen war ein ruhiger Mann, der lieber bei den Zelten blieb. Der wilde Cowboy und der empfindsame Künstler, der Trucker und der Geschäftsmann, gegensätzlicher ging es kaum. Doch hinzu kam noch, dass die Eltern die beiden nicht gleich behandelt haben. Isaak mochte Esau mehr als Jakob, weil er gern sein gebratenes Wild aß. Jakob war Rebekkas Lieblingssohn. Isaak und Rebekka haben jeweils einen ihrer Söhne klar bevorzugt. Bei Isaak geschah das auch noch aus sehr sinnlichen Gründen. Er mochte gerne Wild braten. Auf jeden Fall, so etwas geht gar nicht, finde ich, in der Erziehung. Das führt nur zu Streit. Und so nahm das Drama seinen Lauf. Das nächste Bild bitte. Dann kam die Geschichte mit dem Erstgeburtssegen. Isaak war alt geworden und konnte nicht mehr richtig sehen. Weil er ahnte, dass er bald sterben würde, schickte er seinen Liebling Esau los, damit er ihm noch einmal den Wildbraten jagen sollte, den er so gerne mochte. Den wollte er essen und ihm dann den Segen geben. Doch Rebekka hatte davon gehört und wollte das unbedingt verhindern. Ihr Liebling Jakob sollte den Segen bekommen. Deshalb schmiedete sie einen listigen Plan. Wir haben es eben schon gehört. Sie besorgte Jakob Kleidung von Esau, damit er roch wie sein Bruder. Zwei junge Ziegenböcke wurden geschlachtet und ihr Fell Jakob ungebunden, damit er sich anfühlte wie Esau. Dann bereitete Rebekka ihrem Mann das Lieblingsessen zu und Jakob servierte es seinem Vater. Als er in das Zelt trat, fragte ihn Jakob: Welcher von meinen Söhnen bist du? Esau, dein Erstgeborener, antwortete Jakob. Ich habe deinen Wunsch erfüllt. Setz dich hier auf und iss von meinem Wild, damit du mich segnen kannst. Das war eine dreiste Lüge. An dieser Stelle eine kurze Umfrage. Wer von Ihnen, wer von euch hat einen blinden oder ähnlich behinderten Mann schon einmal so über den Tisch gezogen, wie Rebekka oder Jakob das hier tun? Bitte frei melden. Wer von euch findet das in Ordnung, das zu machen? Es war eine unglaublich krasse Geschichte, die da passiert ist. Isaak betastete Jakobs Arme. Sie waren voller Haare, wie die von Esau. Die Stimme ist die von Jakob, aber die Hände sind die von Esau, sagte der alte Mann noch nachdenklich. Doch dann aß er von dem leckeren Braten und trank dazu seinen Wein. Und schließlich ließ er sich nochmal einen Kuss geben und er roch den Geruch aus Esaus Kleidung. Dann segnete Isaak den Jakob. Das nächste Bild bitte. Ich fasse noch einmal zusammen. Rebekka hintergeht ihren Ehemann und ihren ältesten Sohn. Jakob lügt seinem blinden Vater dreist ins Gesicht. Das alles, damit er den Erstgeburtssegen bekommt, mit all den materiellen Vorteilen, die ihm das bringt. Und damit kommen die beiden durch. Freuen konnte sich von nun an in Isaaks Familie keiner mehr. Esau war sehr zornig auf seinen Bruder und murmelte leise vor sich hin: Bald wird unser Vater sterben, dann werde ich mich an meinem Bruder rächen und ihn umbringen. Doch Rebekka bekam das zu hören und musste nun einsehen, dass ihr kluger Plan nicht funktioniert hatte. Sie sorgte dafür, dass Jakob zu ihrem Bruder Laban geschickt wurde, weit weg in ein fernes Land. Offiziell war er dort auf Brautschau, um eine passende Frau für sich zu finden, doch eigentlich war er auf der Flucht vor seinem Bruder. Die ganze Geschichte ist nicht zur Nachahmung empfohlen. Nicht nachmachen, bitte. Denn die Familie von Isaak und Rebekka ist durch den Betrug kaputt gegangen. Vermutlich hat Rebekka ihren Sohn Jakob nie wieder gesehen. Sie verschwindet jedenfalls aus der biblischen Erzählung. Das nächste Bild. Aber Gott schreibt auf krummen Wegen gerade. Er hält sein Versprechen, auch wenn wir es nicht verdienen. Gott hatte mit dem Betrüger Jakob noch etwas vor. Jakob befindet sich also auf der Flucht. Er ist allein in der dunklen Nacht, nicht zu Hause bei seinen Zelten, wo er sich sicher fühlt. Doch dann hat er diesen besonderen Traum. Darin sieht Jakob eine Leiter, die von der Erde bis zum Himmel reicht. Auf ihr steigen die Erde, Engel Gottes, auf die Erde herab, um dort ihre Aufträge zu erfüllen, und dann kehren sie wieder in den Himmel zurück. Jakob befindet sich also quasi am Tor des Himmels, und das steht offen. Er ist zwar allein in der Dunkelheit, aber im Schlaf entdeckt er die unsichtbare Welt Gottes, die ihn wunderbar umgibt. Und dann spricht Gott zu ihm und wiederholt all die Versprechen, die er vorher schon Abraham gegeben hat. Er verheißt ihm, dass ihm das Land gehören wird, auf dem er jetzt liegt, und dass er viele Kinder haben wird. Und wer Land und viele Kinder hatte, der galt damals etwas in Israel. Heute würde man vielleicht vom eigenen Haus mit Garten und Sauna sprechen und der Katze, die am Wohnzimmerfenster sitzt. Und der gut bezahlte, sichere Job natürlich auch. So irdisch und greifbar war der Segen, den Gott dem Jakob versprach. Denn Gott lässt sich nicht lumpen. Wer auf ihn vertraut, steht am Ende nicht als Verlierer da. Das ist eine Grundaussage der ganzen Bibel. Allerdings ist damit nie gemeint, dass jeder nur an sich denken soll und an seinen eigenen Besitz. In unserem Text heißt es ausdrücklich, durch dich, also durch Jakob, und deine Nachkommen sollen alle der Völker der Erde am Segen teilhaben. Und doch finde ich es erstaunlich, wem Gott dieses wunderbare Versprechen gibt. Es ist Jakob, ein Betrüger auf der Flucht, der eben noch seinen blinden Vater ausgetrickst hat und seinen Bruder übel abgerippt. Ist das gerecht? Was ist das für ein Gott, der den Betrüger auch noch segnet, anstatt ihn zu strafen? Gottes Gerechtigkeit ist offenbar eine andere als unsere. Nicht, dass er Jakobs Methoden gut findet. Gott sagt Nein zu seinen bösen Taten, aber er sagt trotzdem Ja zu Jakob als Mensch. Das nächste Bild. Erst nach vielen Jahren findet Jakob seinen Weg zurück. Inzwischen hat er eine Familie gegründet und großen Besitz erworben. Aber mit seinem Bruder Esau ist er immer noch zerstritten und deshalb hat er große Angst, ihn zu treffen. Da hatte Jakob wieder eine Begegnung mit Gott, noch merkwürdiger als sein Traum von der Himmelsleiter. Er kämpft eine Nacht mit einem Engel und geht gesegnet hervor. So bekommt er den neuen Namen Israel. Offenkundig hatte er das gebraucht, um sein Leben zu ändern. Nur so konnte er der Stammvater des Volkes Gottes werden. Und das letzte Bild bitte. Am Ende kam es dann doch zur dramatischen Versöhnung mit seinem Bruder Esau. Am Ende hat Gott alles gut gemacht. Ich finde die Lebensgeschichte Jakobs, die zeigt, was für einen langen Atem Gott hat. Er hat Geduld. Auch wenn wir manche Umwege gehen, er lässt uns nicht im Stich. Auch im Leben von gläubigen Menschen läuft ja nicht immer alles glatt. Aber Gott meint es trotzdem gut mit uns. Darauf können wir uns verlassen. Amen. In der letzten Woche wurden aus unserer Gemeinde kirchlich beerdigt Frau Katharina Roth aus Büchermühle und Frau Rosina Tom aus Denkling. Jesus Christus spricht: Ich lebe und ihr sollt auch leben. In der Fürbitte wollen wir an sie und an ihre Angehörigen denken. Am kommenden Mittwoch ist der Buß- und Bettag. In unserer Gemeindezeitung steht, dass es da eine Gebetsstunde geben soll hier. Die kann leider aus Corona-Gründen nicht stattfinden. Und am nächsten Sonntag ist auch etwas anders als sonst. Da ist ja der Ewigkeitssonntag oder Totensonntag. In diesem Jahr werden wir dort zwei Gottesdienste haben. Morgens um 10 Uhr einen Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag. Da werden wir diesmal nicht die Namen der Verstorbenen nennen, sondern das wird am Nachmittag um 15 Uhr in einer extra Feierstunde sein. Feierstunde zum Gedenken an die Verstorbenen des letzten Jahres. Das hat einfach damit zu tun, dass wir gucken müssen, wie wir die Personen in unserer Kirche unterbringen unter Corona-Bedingungen. Der geplante Basar häppchenweise im Gemeindehaus kann ja leider nicht stattfinden, aber es gibt im Anschluss an den Gottesdienst draußen vor der Kirche einen Verkauf zugunsten der Basarzwecke. Bitte achtet dabei auf die Abstände. Die Kollekte vom vorigen Sonntag für Talita Kumi betrug 221 Euro und für das Projekt der Vereinigten Evangelischen Mission Kinder schützen und fördern haben wir 128 Euro gesammelt. Heute am Ausgang gibt es wieder zwei Körbe. Der eine, da steht Banksammlung drauf, der ist für Talita Kumi. Das ist die älteste evangelische Schule in Palästina. Die braucht bei den ganzen Konflikten dort unsere besondere Unterstützung. Und die Ausgangskollekte ist für Aktion Sühnezeichen, für Friedensarbeit mit Freiwilligen in verschiedenen Ländern der Erde.
Vor zwei Wochen war ja die Gemeindeversammlung und da habe ich ja schon mal angekündigt, wem wir eigentlich hätten danken wollen, nämlich der Christine Adolfs, die statt geplant einer Konfirmation ganz plötzlich noch insgesamt vier Konfirmationsgottesdienste machen sollte. Und ja, da wollten wir ihr ein klein bisschen Dankeschön sagen. Ich habe hier was für dich. Ich weiß nicht, ob Kalorien die Nerven wieder beruhigen können. Okay, wenn das so in Ordnung ist, dann wollen wir dir auch in diesem Rahmen ein Gutschein überreichen, wo ihr euch das als Familie oder als Ehepartner oder wegen mir auch du alleine mal gemütlich machen könnt. Je nachdem, wie ihr das nötig habt. Vielen Dank auf jeden Fall dafür und auch das wollte ich doch gerne offiziell noch hier überreichen, weil du bist ja noch nicht so lange wieder aus Quarantäne.
Ja, wir wollen jetzt gemeinsam beten, Fürbitte halten und ich bitte euch dazu aufzustehen. Und stimmt doch bitte immer gemeinsam in die gemeinsame Bitte ein: Herr, erbarme dich. Guter Gott, wir gehen durch eine Zeit der Unsicherheit und Angst. Du hast gesagt, dass wir alle unsere Sorgen auf dich werfen dürfen. Und so werfen wir jetzt unsere Befürchtungen, Hoffnungen und Ängste vor dich. Wir beten für alle, die Angst davor haben, sich oder andere mit Covid-19 zu infizieren. Für die Frauen und Männer, die in Krankenhäusern, Arztpraxen und Gesundheitsämtern oft am Limit arbeiten. Wir beten für alle Erkrankten und auch für diejenigen, die kein Verständnis für die gesellschaftlichen Einschränkungen haben. Gemeinsam bitten wir dich, Herr, erbarme dich. Wir beten für alle in den USA und überall, die in der Politik für demokratische und liberale Werte eintreten, für diejenigen, die tiefe Spaltungen sehen oder sogar Gewalt befürchten und für alle, die sich um Gleichberechtigung, Versöhnung und Einigkeit mühen. Bitte schenke deinen Frieden. Gemeinsam bitten wir, Herr, erbarme dich. Wir beten für die Toten und Verletzten in Wien und für alle, die durch das Attentat einen Schock erlitten haben. Für alle, die Angst, Hass und Fremdenhass schüren. Und für diejenigen, die für Frieden und Toleranz eintreten. Gemeinsam bitten wir, Herr, erbarme dich. Und wir beten für die Millionen Opfer von Krieg, Gewalt und Verfolgung in Europa und überall in der Welt. Für alle, die mit Mut und Weite das Gespräch zwischen den Religionen führen, um die Wahrheit zu suchen und zu leben. Gemeinsam bitten wir, Herr, erbarme dich. Wir denken an unsere Toten und beten für alle, die einen lieben Menschen vermissen. Wir beten für diejenigen, an die niemand mehr denkt. Schenke du Kraft und Trost. Gemeinsam bitten wir, Herr, erbarme dich. Und gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dürft euch wieder setzen.
Segne dich, behüte dich, lasse dein Arm.
Noch ein Hinweis, ich habe eben gesagt, nächsten Sonntag um 10 Uhr Gottesdienst, das ist natürlich nicht so, sondern morgens um 10.30 Uhr, ganz normal, Ewigkeitssonntagsgottesdienst und nachmittags um 15 Uhr die Feierstunde. Zum Abschluss des Gottesdienstes wollen wir uns unter Gottes Segen stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen, Amen, Amen. Ich wünsche euch und Ihnen einen schönen Sonntag, eine gute Woche. Auf bald.